Basta Berlin.
Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort.
Nicht schnelle große Schlagzeilen, sondern hinter den Kulissen.
Aus dem Wissen muss ein Können werden.
Der alternativlose Podcast.
Es ist Donnerstag, der 16. Februar 2023. Hier ist Folge 163 und mein Name ist Benjamin Golmer. Hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Ihr habt heute bei uns die Wahl. Soll es lieber CDU sein, ein chaotisch dreistes Unbehagen, oder doch lieber SPD, ein satirisches Parteiendreschen? Ach, wisst ihr was? Ihr bekommt heute von uns beides.
Ich gehe da völlig ergebnisoffen ran. Ich biete beiden Parteien Gespräche an und ich habe da keine Präferenz und auch keine Vorfestlegung.
Wir allerdings schon, lieber Kai Wegner. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, Wahnsinn, er hat es geschafft. Mit seiner Hauptstadt CDU hat er doch tatsächlich einen Wahlerfolg hingelegt. Allerdings würde ich mal sagen, dieser Mann mit der Ausstrahlung eines Staubsaugervertreters der 80er Jahre hat vor allem davon profitiert, dass die Berliner in weiten Teilen keine Lust mehr hatten auf das, was vorher gewesen ist. Aber das hält natürlich Giffey, Jarasch und Lederer nicht davon ab, weiter koalieren zu wollen, also bis sie dann irgendwann nur noch einstellig sind.
Ja, kann nicht mehr lange dauern. Das soll heute aber überhaupt nicht unser Thema sein, denn sich auf die Landespolitik irgendeiner schmutzigen Metropole im Herzen Brandenburgs zu stürzen, da haben wir echt Besseres zu tun, ganz definitiv. Wir erinnern heute an schmutzige Maskendeals und fragen, was ist daraus eigentlich heute geworden? Und dann schauen wir auf eine moralisch schmutzige Metropole irgendwo da oben im Herzen der EU. Wir gucken nach Brüssel und da gibt es auch einiges zu erzählen.
Ja, wir denken ja darüber nach, uns mal wieder umzubenennen in Basta irgendeine schmutzige Stadt im Herzen Brandenburgs. Warum nicht Basta Brüssel? Ja, schauen wir mal rein heute. Außerdem zeigen wir anhand eines sehr aktuellen Beispiels, wie schnell Menschen von den Medien in Deutschland diffamiert werden, wenn sie Kritik oder Vorwürfe in Richtung US-Regierung äußern. Und was sich da abgespielt hat, das ist ein waschechter Spionagekrimi, allerdings bislang ohne Happy End.
Ja, gucken, ob das auch so bleibt. Aber damit starten wir auch sogleich in unsere Sendung. In der vergangenen Woche, da ging es ja mit guten Nachrichten bei uns los. Und ja, ich würde auch sagen, heute haben wir einen prallen Sack voll Überraschungen.
Kategorie Kurioses macht vielleicht nicht besonders gute Laune, aber sorgt dafür gleich für einen ordentlichen Blutdruck. Los geht's mit einer Valentinstagsdemonstration. Mhm. Also es war am Dienstag und zwar traf man sich am Neuköllner Hermannplatz.
Ja, um 18 Uhr ging's da los unter dem Titel Rache am Patriarchat.
Hui. Mhm. Willkommen war aber leider nicht jeder, nicht alle Menschen, sondern die Flinters, Flauen, Frauen, Lesben, Inter, Nicht-Binäre, Trans- und Gender-Personen.
Oh, das ist aber eine ziemlich harte Türpolitik und Benjamin und ich müssen da auf jeden Fall draußen bleiben. Und ganz unten auf dem Plakat, da gibt's noch einen ganz wichtigen Hinweis. Kommt möglichst getestet und gerne mit Maske.
Na dann, maximale Erfolge, liebe Flinters. Aber eine Bitte hätten wir doch schon. Bitte hört doch mal auf mit eurem Maskenwahnsinn und hört auf damit, unsere ökologische Zukunft zu zerstören.
Was uns gleich zum nächsten Dokument bringt. Nicht nur Basta Berlin verbrennt ganz gerne mal Masken im Studio. Im großen Stil, da passiert das derzeit in China. Ja, ja. Bild schreibt, Corona-Murks, tonnenweise Masken müssen in China verbrannt werden.
Puff. Zu lesen war dann, dass der Bund 5,8 Milliarden Masken erhalten habe. Wie viele davon tatsächlich nach Deutschland gekommen sind oder wie viele noch in China sind, das weiß man auch bei der Bundesregierung laut Bild-Zeitung nicht. Es soll sich jedenfalls um mehrere Tonnen handeln. Und immerhin weiß man schon, wie man dieses Problem lösen kann.
Ja, ja. In einzelnen Kartons soll die vereinbarte Menge montags bis freitags zwischen 8.30 Uhr und 17 Uhr mit LKWs in den Lagern abgeholt und anschließend in einer Verwertungsanlage nach chinesischem Recht entsorgt werden.
Spannend. Deutsche Masken verbrennen, in China ein 9-to-5-Job. Oh. Alles seine Ordnung da unten, ne?
Absolut, ja, richtig.
Nach chinesischem Recht, so, so. Jetzt weiß ich übrigens auch, warum die Klimaaktivisten bis heute immer wieder gerne Masken tragen. Mhm. Damit die nicht verbrannt werden.
Ich dachte, damit sie auch einen 9-to-5-Job endlich haben, aber es ist...
So geht Klimalogik. Ja, da waren sie bislang ganz, ganz still, diese Regierungsaktivisten aus der vermeintlich grünen Ecke.
Aber nicht nur die Grünen dürften derzeit verdächtig still sein. Die Bestellorgie, die hat ja auch die SPD mit zu verantworten. Nicht nur durch Bundesgesundheitspaniker Karl Lauterbach, sondern auch durch den ehemaligen Finanzminister Olaf, ich erinnere mich an nichts, Scholz.
Besonders still dürfte allerdings auch die CDU sein, die Corona-Delirium-Union. Die hat ja diese ganzen Bestellmengen ausgelöst. Und dann war ja noch diese interessante Verstrickung von CDU-Kanzlerkandidat und Maskenproduzent.
Armin Laschet, der Landesvater von NRW. Der wollte ja auch Masken und Kittel im ganz großen Stil haben. Und der Landesvater, der hat ja dann Hilfe von seinem, vom Landessohn, muss man dann ja sagen, bekommen. Ja, Joe Laschet. Und den kennen wir natürlich alle von Instagram.
Der Politiker-Spross ist Influencer und Männermodel. Über 100.000 Follower hat er bereits und wir schmulen mal gemeinsam auf seine Seite. Wow, tolle Bilder, alte Schule. Also ich muss sagen, ich bin Fan.
Ja.
Und auch so viele tolle Kooperationen, beispielsweise Ralph Lauren, Aston Martin und natürlich früher auch Van Laak.
Ja, und diese Van Laak-Connection von Joe Laschet, die hat dem Papa ja ganz ordentlich geholfen, aus der Patsche, wenn man so will. Das Modeunternehmen hat Masken und Kittel produziert und sie Krankenhäusern und der Polizei geliefert.
Der Polizei?
Ja, ja.
Ach, sieh an, ja. Diese Festnahme wurde präsentiert von Van Laak. Dem Mundschutz für Maulkorbverteiler.
Warum nicht? Die Polizei in Hamburg, die trägt ja auch, ich glaube, Uniform von Luigi Colani, die Deutsche Bahn von Guido Maria Kretschmer, die Polizei dann Masken von Van Laak. Ja, der WDR, der zeigte 2021, wie schick die damit aussehen. Der Titel des Artikels, neuer Zuschlag für Polizei, Stoffmasken von Van Laak. Die 1,25 Millionen Van Laak Stoffmasken für die Polizei sind längst geliefert. Doch die Ausschreibung fehlte. Das Land hat das dann nachgeholt.
Ah ja, klar. Nachgeholt. Das deutet für mich darauf hin, dass es vorher keine Ausschreibung gab. Aber gut, es war ja ein gewisser Zeitdruck. Stoffmasken, das deutet für mich darauf hin, dass sie da ganz schön verantwortungslos sind bei den Polizeibehörden. Also Stoffmasken, das ist so März 2020, Freunde.
Hallo, geht gar nicht.
Aber gut, wir waren ja bei Joe Laschet. Anstatt man dem das Verdienstkreuz gegeben hat, gab es leider Kritik. Soll hier etwa Vetternwirtschaft im Spiel gewesen sein? Vater Armin war nicht amüsiert.
Und mein Sohn hat das gemacht, was jeder in dieser Situation gemacht hätte. Helfen ohne jeden Lohn, ohne jeden Vorteil, ohne jeden Cent, einfach einen Kontakt herzustellen, den ich aufgegriffen habe, wie hunderte andere auch in diesen verzweifelten Tagen.
Danke Armin, danke Joe Laschet. Doch die Realität, die holt ja dann beide ein. Am 6. Februar, da erfahren wir im Spiegel, NRW muss Millionen Corona-Masken und Schutzkittel verbrennen. 10 Millionen Schutzmasken müssen in NRW verbrannt werden.
Außerdem 7,2 Millionen Schutzkittel.
Huff.
Die Kittel stammen größtenteils vom Hersteller Van Laak. Und die werden nicht in China verbrannt, sondern hier bei uns.
Ja, ja. Was macht denn das eigentlich an CO2-Emissionen? Na,
egal.
Ja. Und dann ist ja noch diese Problematik mit den Impfstoffen. Was passiert eigentlich mit abgelaufenen Impfdosen?
Da habe ich eine Information auf den Seiten der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg gefunden. Zitat: Abgelaufene Impfstoffe müssen über den Hausmüll kindersicher entsorgt werden. Die Entsorgung ist zu dokumentieren.
Na, was für ein Spaß bei 150 Millionen abgelaufenen Impfdosen im kommenden Jahr.
Ja, schönen guten Tag, Lauterbach hier. Meine Hausmülltonne ist gut gefüllt. Vielleicht können Sie die abholen. Ja, wie oft? 2000 Mal täglich vielleicht.
Und kindersicher, ne? Kindersicher muss es ja sein.
Ja.
Selbst die Kinderimpfung muss kindersicher entsorgt werden.
Ich hoffe, meine Lauterbach-Imitation ist angekommen.
Ich fand's Bombe. Ja, ja. Übrigens, die neue Lieferwelle von BioNTech, die kommt ja auch.
Ich glaube, die Welle wird katastrophal werden, wenn ich ehrlich sein soll.
Das glauben wir auch. Und verantwortlich dafür sind handelnde Politiker in Land und Bund und EU sowie deren beratende Experten, die ja immer wieder neue Bestellungen ausgelöst haben und übrigens zu steigenden Preisen das Ganze.
Die Pandemie war nicht nur ein Raubzug von Politikerkindern, wie beispielsweise Andrea Tandler oder Politikern wie Alfred Sauter oder Georg Nüßlein. Nein, sie war auch ein Raubbau an der Natur.
Und ein Raubzug gegen Steuerzahler. Nur mal ganz am Rande, ja. Könnt ihr euch noch erinnern, vor wenigen Minuten, da hatten wir ja hier diesen Verdienstorden für Joe Laschet gefordert. Das ist ja leider bisher nichts geworden. Der ist ja bisher leer ausgegangen.
Im Gegensatz zu dem Mann, den wir euch jetzt vorstellen werden, es ist Professor Raimund Neugebauer. Der hat seinen Verdienstorden bereits vor rund 10 Jahren erhalten und damals aus der Hand von Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich.
Es ist für mich, Herr Professor Neugebauer, eine Ehre und eine Freude, heute Ihnen als Dank, als Anerkennung für Ihre wissenschaftlichen wie wirtschaftlichen Leistungen, für Ihren außerordentlichen Beitrag zur Entwicklung unseres Gemeinwesens in Freistaat Sachsen zu danken und Ihnen mit der höchsten Auszeichnung des Freistaates Sachsens Sie zu beehren.
Der höchste Orden Sachsens für Professor Neugebauer, für seine wissenschaftlichen Leistungen und für seine wirtschaftlichen Leistungen. Behaltet das mal im Hinterkopf.
Denn wie gut Herr Neugebauer mit Geld umgehen kann, das hat er dann angeblich auf seiner nächsten Jobstation gezeigt. Stanislaw Tillich verabschiedete ihn ja im Oktober 2012 von Sachsen nach München. Und dort wurde er dann Präsident der Fraunhofer Gesellschaft.
Ach, das ist diese renommierte Forschungsgesellschaft, ne? Ja, ja. Unter ihrem Dach, da wird vor allem ja Antragsforschung für die Industrie durchgeführt, ne? Allerdings ist da auch jede Menge Steuergeld mit dabei, natürlich. Also euer und meins und so. Laut Spiegel 850 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt im Jahr 2023. 850 Millionen.
Und weiter lesen wir im Spiegel, Bundesrechnungshof kritisiert Fraunhofer Gesellschaft, Abrechnung auf 61 Seiten. Der Bundesrechnungshof erhebt massive Vorwürfe gegen die Fraunhofer Gesellschaft und das Forschungsministerium. Luxuriöse Essen, teure Hotels, edle Geschenke.
Ja, der Bundesrechnungshof kritisiert dabei unter anderem, Hotelübernachtung von Vorstand kostet 663 Euro pro Nacht, erlaubt waren 115.
Zahlreiche Verstöße gegen interne und externe Regeln. Ein Vorstandsmitglied hat fast jede Woche Gäste zum Essen eingeladen. Die Kosten pro Teilnehmer 269 Euro. Erlaubt waren 60.
Das ist aber schon, fragwürdige Fahrten mit dem Dienstwagen. Der Spiegel schreibt, so lautet der Zweck einer Fahrt in Brüssel etwa Sightseeing und Dinner. Für eine Fahrt in Dresden heißt es Schafsfutter besorgen. Was?
Warum fährt der Mann deswegen nach Dresden? Weil es da keine Schafe gibt. Hey, schöne Grüße nach Sachsen.
Gut,
hä? Nicht schlecht, ne? Der Bundesrechnungshof untersucht die Fraunhofer Gesellschaft bereits zum dritten Mal seit 2008. Ich vermute mal, das ist auch nicht normal, dass der Bundesrechnungshof sich eine Gesellschaft so häufig anguckt. Nee. Das Problem ist, dass genau diese Gesellschaft immer wieder für Ärger sorgt. Denn an der Praxis scheint sich da nichts geändert zu haben. Überhöhte Kosten hätten eigentlich begründet werden müssen.
Klar.
Aber wie begründet man eine Kostenüberschreitung bei Übernachtung von 538 Euro pro Nacht oder 200 Euro pro Essen pro Teilnehmer? Scheinbar gar nicht.
Ja, und darum prüft die Staatsanwaltschaft München nun ein Ermittlungsverfahren. Und der Präsident, Professor Raimund Neugebauer, der hat seinen Rückzug angekündigt.
Also ihr erinnert euch, der mit dem höchsten sächsischen Orden, der so gut mit Geld umgehen kann.
Ja. Ja, ja.
Er wird also sein Amt im September abgeben und das ist ein Jahr früher als erwartet.
Von Sachsen und München, da schauen wir jetzt mal nach Brüssel und Straßburg. Auch da ist ja jede Menge Steuergeld unterwegs und scheinbar immer noch nicht genug. Also wie der Bargeldskandal um die Vizepräsidentin des EU-Parlaments Ava Kailia zeigt, Bild berichtet.
Es ist aber nicht die einzige Immobilie der mittlerweile abgesetzten Vizepräsidentin des EU-Parlaments. 5 weitere Anwesen gehören Kaili in Griechenland. Dieses mutmaßliche Schmiergeld soll Kaili aber in ihrer Wohnung in Brüssel gelagert haben, nicht in Griechenland. Diese Geldbündel präsentiert die belgische Polizei der Öffentlichkeit. Es sind 1,5 Millionen Euro.
Der Skandal um die schöne Griechin ist ein Megathema. Und zunächst dachte man, es ginge da vor allem um Katar. Aber nein, da geht es um viel mehr. Unter anderem um Marokko. Aber das ist so ein großes Thema. Das machen wir bestimmt irgendwann mal hier bei Basta Brüssel. Oder Basta Strassstein, finde ich auch schön.
Ja, stimmt.
Strassstein-Borg.
Glitzert und funkelt im EU-Parlament.
Wir schauen in unseren kurzen Korruptionsclips nun auf die Präsidentin des Europaparlaments, die Malteserin Roberta Metsola.
Metsola ist seit 10 Jahren Mitglied des Parlaments und seit rund einem Jahr Präsidentin. Und die will Korruption und fragwürdige Vorteilsnahme beenden.
Am 18. Januar hat sie dann dem ZDF ein Interview gegeben und der Titel lautet: Wie korrupt ist Ihr Parlament, Frau Metsola?
Was vor einem Monat bekannt wurde, ist deshalb nicht nur bedauerlich, sondern auch sehr traurig. Denn es hat das Vertrauen zerstört, das über viele, viele Jahre hinweg aufgebaut wurde. Deshalb haben wir sofort reagiert.
Da kann ich Sie beruhigen, Frau Metsola. Keine Sorge, bei mir ist nicht das geringste Vertrauen zerstört worden. Nein, ich hatte vorher ebenfalls keins. Ich bin der festen Überzeugung, Brüssel ist ein Sündenfuhl. Und mit dem Geld der Steuerzahler und mit dem Geld von etlichen Lobbyisten machen sich dort abertausende Privilegierte aus ganz Europa ein wunderbares Leben und feiern eine richtig fette Sause. Das ist meine feste Überzeugung. Und könnte ich auch ein paar Anekdoten berichten. Ich könnte aber etliche Zeitungsartikel und Videos rauskramen. Und das werden wir hier bei Basta Brüssel eines Tages sicherlich noch tun.
Und es geht ja nicht nur um das, was die Staatsanwaltschaft belegen kann. Und auch welche Urteile gefällt werden. Es geht um all das, was ja ganz offensichtlich unsere Demokratie, die ja immer hochgehalten wird, mit sowas schwächt. Ganz klar. Es geht um die Aserbaidschan-Affäre, um permanente Lobbyempfänge, um gesponserte Dienstreisen und um pfiffige Geschenke.
Und da sind wir wieder bei Frau Metsola. Dieses Interview mit dem ZDF, das wurde ja am 18. Januar veröffentlicht. Mhm. Und jetzt ratet mal, was das ZDF einen Tag später berichtet.
Metsola meldet rund 140 Geschenke nach. Diese Geschenke hat sie seit Amtsbeginn erhalten und gegen die Geschäftsordnung des Parlaments nicht gemeldet.
Wenn ihr jetzt aber glaubt, das ist ein Skandal, dann haltet euch mal fest. Ein Abgeordneter der Grünen lobt sie dafür. Es würde sich um einen Schönheitsfehler handeln.
Ja.
Zitat: Metsola bricht mit der regelwidrigen Tradition früherer Parlamentspräsidenten, Geschenke einfach nicht zu deklarieren.
Oh, das ist nicht schlecht. Ja. Also bitte was? Also, wenn man sich nachträglich entschuldigt, müsste man mal irgendwie bei einem Mord mal durchspinnen, ja?
Ja, oder bei den Panzerknackern.
Ja.
Also, diese Panzerknacker, das ist ein Schönheitsfehler, dass sie 2 Millionen aus dem Tresor geholt haben. Die vorherigen Panzerknacker hatten ja 10 Millionen aus dem Tresor geholt.
Richtig, ja. Außerdem haben sich die Panzerknacker, glaube ich, entschuldigt bei Dagobert Duck.
Na dann?
Geht das, ja. Aber zurück zu unserem ZDF-Interview. Da ging es ja auch um Dienstreisen der Parlamentarier. Der Streitpunkt: sollen sie sich von anderen Ländern einladen lassen? Als Beispiele wurden da zum Beispiel Russland genannt, Bahrain, Katar und auch Syrien. Frau Metsola antwortet:
Halten Sie das generell für legitim?
Do you in general think that this is absolutely legitimate to do, to get invited by third countries?
Nun, ich selbst habe das nie getan. Ich kann mittlerweile auf 10 Jahre hier im Parlament zurückblicken und mir ansehen, was besser gemacht werden könnte. Jetzt liegt es in meiner Verantwortung.
Sagt Metsola am 18. Januar zum Thema Reisen. Am 24. Januar lesen wir bei NTV: Metsola verweigert Antworten zu Luxusreise.
Ach was.
Nach Bekanntwerden des Korruptionsskandals im EU-Parlament meldet Präsidentin Metsola eine Reise auf Kosten einer Weinbruderschaft nach. Erst später stellt sich heraus, dass ihr Mann sie begleitete. Zuständig für Sanktionen wäre sie selbst.
Oh. Ja, in vino veritas. Sie wollte nur etwas Weisheit tanken, Benjamin. Das kann man ihr nur wirklich nicht vorwerfen.
Sich selbst sanktionieren? Zuständig dafür ist normalerweise Ursula von der Leyen.
Richtig. Ja. Nach den Parlamentsregeln, da hätte die Reise Ende November natürlich gemeldet werden müssen. Und ihr Mann, der mitgereist ist, das wurde ebenfalls verspätet mitgeteilt. Das meldet NTV.
Metsolas Begründung: andere Parlamentspräsidenten haben so etwas ebenfalls nicht gemeldet.
Das kann man sich nicht ausdenken.
Das ist Realsatire.
Es ist wirklich wahr. Aber Benjamin, du willst doch jetzt nicht etwa das europäische Projekt, ja, das, was es ja ist, in Zweifel ziehen. Ich meine, das machen doch wirklich nur Undemokraten.
Nein, natürlich nicht, Herr Joppa. Aber ich habe da etwas vorbereitet. Es ist ein kleines Schauspiel. Und es ist ein Beispiel, wie ich fürchte, dass im Europaparlament in der Vergangenheit möglicherweise Lobbypolitik funktioniert haben könnte. Ja. Und alle Namen und Beispiele, die sind natürlich nicht direkt frei erfunden. Die Namen gibt es ja wirklich, aber das hat nichts mit der Realität zu tun. Die Namen sind ausdrücklich nur Platzhalter. Ihr könnt da gerne auch andere Namen eintragen. Herr Jopper wird jetzt einen Lobbyisten spielen. Ach, was? Und ich werde einen jungen neuen Abgeordneten von Bündnis 90 Die Grünen spielen. Ich bin seit etwa einer Woche im Parlament und wir treffen uns zufällig bei einer Champagnersause.
Ich bin der Lobbyist. Moment, dann brauche ich meine Lobbyistenbrille.
Ja?
Du hast mir das hier irgendwo unten auf den Stapel. Warte, ist das das
hier? Ja, das ist das hier, genau.
Meines Wissens ist das das hier.
Meines.
So, achso, du bist von den Grünen, ne?
Richtig.
Dann hier, kriegst du eine Maske.
Die tragen wir doch nicht hinter verschlossenen Türen bei Lobbyempfängen.
Ach so, ah ja, das ist natürlich auch wieder recht. Ja, ja.
Aber ich kann ja hier die Pimmelnase machen.
Ja, dann passt es wieder.
Ich lasse das jetzt mal weg für die Radiozuhörer, ansonsten wird es hier ein bisschen muffig unter der Maske. Aber denkt euch die Maske natürlich mit. Das machen die Grünen auf ihren Partys ja auch. Die denken sich die Maske mit.
Das stimmt, ja. Okay, wir starten. Guten Tag, Herr Golme. Mein Name ist Albert Burla. Ich arbeite bei Pfizer. Toll, Sie kennenzulernen.
Ja, danke. Die Freude ist ganz meinerseits. Ja, Golme bin ich ja.
Ja, ja. Ich habe Ihren Wahlkampf ja verfolgt. Echt klasse. So menschlich, so authentisch. Wirklich beeindruckend, Herr Golme.
Oh, das freut mich jetzt aber. Ja, war auch echt eine Menge Arbeit.
Ich wollte Sie sehr gerne einladen. Erzählen Sie uns doch, wie Sie das gemacht haben. Wir haben bei Pfizer so einen parlamentarischen Abend in der nächsten Woche. Da können Sie einen kleinen Vortrag halten. Vielleicht 10 Minütchen?
Ich weiß nicht, Herr Pfizer-Burla. Ich habe gerade wirklich mega viel zu tun. Schreiben Sie mir doch einfach eine E-Mail.
Ich weiß, die ersten Wochen sind immer sehr anstrengend. Aber es gibt auch eine Aufwandsentschädigung für Ihre Rede. 3000 Euro könnten wir Ihnen da anbieten.
Aha, das ist ja interessant. Aber Geld von der Pharmaindustrie, ich weiß nicht, wie meine Wähler das finden würden.
Papalapap, es ist ja ein Fachvortrag. Außerdem haben wir ja eine geschlossene Gesellschaft. Wähler kommen da ja gar nicht rein.
Okay, aber wie würden das wohl meine Kollegen von den Grünen finden? Also was könnten die denn denken? Ich weiß ja nicht.
Nun ja, aber ich würde jetzt mal sagen, Ihre Kollegen, darum müssen Sie sich wirklich gar keine Sorgen machen. Bei uns, da hat doch auch schon der Herr Özdemir geredet, ja? Und der Herr Bütikofer und Janosch Dahmen, den hatten wir auch schon zu Gast.
Ach so, echt? Aber 3000 Euro, das klingt irgendwie ein bisschen mauschelig.
Kein Problem, was Sie mit dem Geld machen, ist ja Ihnen überlassen. Sie könnten das ja auch spenden beispielsweise. Mhm. Und überhaupt, wollen Sie Herrn Özdemir unterstellen, er würde mauscheln? Das werde ich ihm aber ausrichten.
Nein, natürlich nicht. Der Cem doch nicht.
Sehen Sie, das hat alles seine Richtigkeit. Sie kommen dann also zu uns?
Zahlen Sie bar oder mit Karte?
Katsching.
Also, nochmal, Freunde, ja? Tauscht die Namen aus gegen Parlamentarier eures Unvertrauens. Das hat jetzt wirklich nichts, hoffentlich, mit Cem, Rainer, Janosch und Benjamin zu tun.
Nein.
Das ist bloß eine persönliche Befürchtung, wie man so etwas machen könnte. Hast du ein Feuerzeug?
Leider nein.
Weiter geht's.
So, also in diesen erlauchten Kreis, von dem wir ja gerade gesprochen haben, diese EU-Parlamentarier und dieses tolle Hin und Her in Brüssel und Straßburg, da möchte auch gerne die Ukraine zugehören. Ja, seit Februar ist das Land ja im Krieg und seit Juni ist es Beitrittskandidat.
Und um seine Bemühungen zu unterstreichen, ist Präsident Volodymyr Zelensky auf Europareise gewesen. Erste Station war Großbritannien und erster Auftritt war in der Westminster Hall.
Genau in dem Raum, wo vor einigen Monaten noch die verstorbene Queen aufgebahrt gewesen ist übrigens. Da sprach Zelensky von einem Sieg, der die Welt verändern würde.
We know Russia will lose. And we really know the victory will change the world.
Und nicht nur das. Er bedankte sich schon mal im Vorab für Flugzeuge, die noch gar nicht geliefert wurden, geschweige denn zugesagt. Leistungsstarke britische Militärmaschinen.
I thanked you for delicious English tea. And I will be leaving the parliament today, thanking all of you in advance for powerful English planes.
Danke für den Tee und danke für die Kriegsgeräte, die ihr noch gar nicht geliefert habt, von denen ich aber weiß, dass ihr sie liefern wollt. Das englische Unterhaus lacht da und applaudiert.
Nächste Station ist dann Paris gewesen und dort traf Zelensky auf Staatsoberhaupt Emmanuel Macron. Den begrüßte er herzlich mit einer Umarmung. Man kann sagen, es war ein wirklich warmes Treffen der Waffenbrüder. Macron und Zelensky standen im Mittelpunkt und da war doch noch irgendwer dabei.
Ja, so ein schusseliger Herr aus Berlin, ja. Manche kennen ihn vielleicht. Berlin Tiergarten ist da, glaube ich, ansässig. Von dem wisst ihr ja, dass er es nicht so mit dem Gedächtnis hat.
Bundeskanzler Olaf Scholz kann sich wirklich an vieles nicht erinnern, vor allem an seine Zeit als Hamburger Bürgermeister, wann er da genau wen getroffen hat und in der Cum-Ex-Affäre, mit wem er über was gesprochen hat. Und dann war ja noch dieses Millionengeschenk für die Warburg Bank. Das weiß er leider alles nicht mehr so genau.
Aber in Paris, da war seine Schusseligkeit wirklich sehr erschreckend, ja. Wir zeigen euch jetzt ein Video vom Telegraph und für die Radiozuhörer, da erklären wir das auch. Macron, Zelensky und Scholz betreten die Bühne. Der deutsche Kanzler geht zielstrebig ans Rednerpult und stellt sich stolz vor die Flagge.
Nur leider vor die ukrainische. Erst nach Hinweisen von Zelensky und Macron klärt sich dieses Missverständnis auf.
Papa Ante Portas, sensationell.
Weiter ging es auf der Reise dann natürlich nach Brüssel und ARD-Studioleiter Markus Preis hat diesen Moment auch festgehalten und der Kommentar dazu, so einen Empfang gibt es selten im Europaparlament.
So einen Empfang gab es selten. Garniert mit dem Schlachtruf der Streitkräfte der Ukraine, Ruhm der Ukraine, Slava Ukraini, ein blau-gelber Freudentaubel.
Es war wirklich eine tolle Reise. Aber Zelensky wollte nicht nur Tee trinken oder Bonusmeilen sammeln. Natürlich wollte er Waffen haben, denn Freunde der Sonne, bei den Unmengen an Munition und Gerät, was die Ukraine jeden einzelnen Tag für ihre Verteidigung braucht, da kann es ja mit den Waffenforderungen schon mal unübersichtlich werden.
Ja, darum hat der Präsident auch Merkzettel verteilt. Ja, die Welt berichtet, Zelensky verteilt detaillierte Listen mit Waffenwünschen. Mit Wunschlisten versucht der ukrainische Präsident, die Europäer zu zusätzlichen Waffenlieferungen zu bewegen und weiß dabei offenbar, was in den Lagern der Partner vorhanden ist.
Das wissen wir doch selber nicht. Woher weiß der das so gut? Aber Freunde, jetzt haltet euch fest, ratet mal, wer keinen Merkzettel bekommen hat. Ja, der schusselige Onkel aus Deutschland, der soll keine Liste bekommen haben. Wohl, weil man sich da in Paris ja mündlich ausgetauscht hat.
Ach so, ja. Ja, tja, Botschafter Melnik, dann brauchen Sie sich ja auch jetzt nicht wundern, dass der Olaf da keine Waffen schickt, ne? Er hat's schlicht einfach vergessen.
Botschafter Melnik, der Oberrüpel der ukrainischen Außenpolitik, der ist ja mittlerweile stellvertretender Außenminister. Man munkelt ja, dass das Verhältnis von Botschafter Melnik und Basta Berlin nicht das Beste sei.
Ach.
Aber ich kann euch beruhigen, ich habe von ihm seine Waffenliste bekommen. Die ist eigentlich streng geheim.
So geheim, dass ich noch nicht davon gehört habe. Du schon?
Ich habe sie sogar dabei und ich will sie dir gerne überreichen. Dann zeig doch mal in die Kamera, was der Herr Melnik mir aufgeschrieben hat. UFOs, Freunde. Ich meine, es kann doch nicht wahr sein. Alle haben auf einmal UFOs. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben UFOs. Alaska hat UFOs. Kanada hat UFOs. In Uruguay wurden UFOs gesichtet, aber die Ukraine hat keine UFOs. Endlich UFOs nach Ukraine liefern.
Großartig.
Botschafter Melnik, das ist der Gamechanger. Damit werden wir die Ukraine befreien.
Ganz sicher sogar, ja. Mhm. Aber einen haben wir noch. Unser Lieblingsmoment auf der Zelensky-Reise. Der Präsident auf einer Pressekonferenz in London.
Präsident trifft auf Journalisten. Das ist natürlich eine großartige Gelegenheit. Da kann man die Fragen stellen, die auf der Seele brennen. Vielleicht auch gerne mal harte Fragen, die auch unangenehm sein können.
Ja.
Ist ja nicht verboten. Also, Herr Zelensky, wann verhandeln Sie eigentlich? Herr Zelensky, man nennt das ja den Fleischwolf von Bachmut. Wie viele Soldaten sollen denn da noch hingeschickt werden, damit sie sterben? Oder was sagen Sie eigentlich zu diesen unangenehmen Videos, die kursieren über Zwangsrekrutierung auf der Straße in der Ukraine? Ist das fake oder ist das echt? Was sagen Sie dazu? Könnte man ja fragen.
Oder auch zur Korruption, wie wir das ja in der letzten Sendung Basta Berlin hatten. Also das kann man fragen, wenn man jetzt mal investigativ nachforschen würde. Oder aber man macht es wie diese Journalistin der BBC. Die ärgert sich, dass sie Zelensky nicht umarmen kann. Und siehe da, sie kann.
BBC Ukraine.
Вітаю, пане президенте. Дякую за ваш приїзд. Я б вас хотіла обійняти і подякувати, але не можна.
Але ви діти війни.
Не застрелять.
So geht Pressearbeit für die BBC in der Ukraine. Umarmt wurde da eine Journalistin der staatlichen britischen BBC, die als Korrespondentin in der Ukraine tätig ist.
Das Video haben wir übrigens übernommen vom Twitter-Kanal von Anton Garaschenko. Er war Vize-Innenminister des Landes und ist jetzt Berater. Er bezeichnet sich selbst übrigens als Gegner von russischer Propaganda. Wie er wohl zu ukrainischer Propaganda steht? In diesem Sinne?
Wir sind stolz, uns zu diesen Freunden zählen zu dürfen. Heute und in unserer gemeinsamen europäischen Zukunft. Slava Ukraini.
Ja, herrlich. Wir haben noch ein paar Parolen für euch, für die Freunde der Demokratie. Es ist wieder Zeit für die BEZ, die Basta-Einzugszentrale. Ich denke, hier in der Mitte der Sendung wieder sehr gut platziert, oder nicht?
Die einzige Armbinde, die es sich lohnt zu tragen, PayPal, Patreon, Überweisung. Du hast sie sogar dabei. Ja.
Das ist BEZ, bezahlt.
Genau. Also, wir hoffen, dass ihr unsere Arbeit schätzt. Wir wissen das auch. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, diese Arbeit auch finanziell zu unterstützen, dann haben wir hier diese Spendendose. Die ist natürlich jetzt letztendlich virtuell. Wir arbeiten per Überweisung. Ihr könnt uns bei Patreon verfolgen und ihr könnt uns auch per PayPal Geld schicken. Alles funktioniert. Wir machen uns auch keine Sorgen, dass PayPal irgendwie gesperrt wird. So böse sind wir ja noch nicht. Wartet mal auf den zweiten Teil der heutigen Sendung.
Ja.
Aber sobald bei PayPal auch ein legitimer Betrag zusammengekommen ist, buchen wir es immer ab. Das heißt, das Geld ist relativ safe. Also wir danken euch sehr für diese Unterstützung. Die macht unsere Arbeit möglich.
Ja, sonst könnten wir hier nicht sitzen und mit euch den gemütlichen Basta-Donnerstag verbringen. Und ich weiß von vielen Zuschriften, auch in Fotos haben wir auch bekommen, dass das für viele eine Tradition geworden ist. Manchmal verzögert sich das und dann wird die Tradition am Freitag nachgeholt oder auch am Samstag, weil sie wird gemacht. Und ich weiß sogar von tollen Menschen da draußen, die sogar mit dem Basta-Shirt, auch mit dem, was du da hast, sogar vom Fernseher sitzen, sich das angucken. Daumen hoch finde ich richtig, richtig klasse. Vielen Dank dafür.
Wir bekommen auch viele E-Mails von euch an bastaberlin@t-online.de. Einer von euch hat mir auch geschrieben, ich glaube, er ist Fernfahrer und der hat sich genau dieses T-Shirt jetzt auch gekauft im Fanshop. Der ist natürlich unten verlinkt. Aber ich erzähle das bloß, weil ich sagen wollte, mit den E-Mails ist diese Woche ein bisschen schwierig gewesen. Herr Joppa ist ausgeflogen, ich habe ihn auch vertreten. Ich bin nicht dazu gekommen, viel zu beantworten. Das wird auch in der nächsten Woche so bleiben. Also ein bisschen zurückhaltend, Tipps natürlich trotzdem immer her.
Und die Kommentare lesen wir natürlich auch immer unter dem Video, ganz wichtig. Ja.
Und deswegen haben wir heute auch ein paar YouTube-Kommentare mitgebracht, die ich jetzt vorlesen möchte. Mhm. Beispielsweise von Hans Marder unter der letzten Sendung. Er schreibt, Baerbock ist ein Kriegsversprecher. Kriegsversprecherin.
Oh ja. Richtig, natürlich. So viel Zeit muss sein.
Dann haben wir hier Bettina Zander, die hat eine Befürchtung geäußert. Ihr habt den Nagel mal wieder auf den Kopf getroffen. Und vielen Dank vor allem über die wertvollen Informationen über die Ukraine, welche viele Leute hier wohl total ausblenden.
Ja.
Und dazu muss ich sagen, diese vergangene Ukraine-Sendung fand ich soweit in Ordnung. Ich fand aber, dass wir dort eigentlich viele Dinge zusammengetragen haben, die der ein oder andere schon mal gehört haben müsste.
Müsste, ja, aber von wem?
Ja, es heißt, allzu viel Neuigkeitswert war nicht dabei. Es waren viele Sachen, die einfach schon auf dem Tisch lagen und wir haben das nur nochmal zusammengefasst. Deswegen hatte ich das Gefühl, vielleicht ist es ja gar nicht relevant, aber eure Zuschriften und die Kommentare haben gezeigt, dass es absolut legitim war und absolut relevant. Und darum kann es durchaus sein, dass wir sowas auch nochmal machen, beispielsweise auch die Vorgeschichte des Ukraine-Kriegs nochmal aufzeigen. Mhm. Ex-NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat ja im aktuellen Video auch gesagt, dass der Krieg eben nicht am 24. Februar 2022 begann, sondern dass er im Jahre 2014 begann.
Mhm.
Auch dazu hatten wir eine Zuschrift. Grüße dich, du weißt Bescheid. Und das können wir dann auch nochmal machen, was zur Vorgeschichte. Obwohl diese Dinge stimmt. Ja theoretisch Brzezinski und Co. schon mal gehört wurden.
Ja, also viele wissen natürlich, dass der Krieg nicht mit diesem Datum dort angefangen hat im vergangenen Jahr. Und dass es da eine sehr, sehr wichtige Vorgeschichte gibt, die viele Politiker übrigens sehr gerne ausblenden.
Sole Mio hat geschrieben, ich hoffe, ihr bleibt uns lange erhalten. Bei den offenen Meinungen fürchte ich, dass euch bald Zensoren finden.
Oha. Ich hoffe nicht. Also, es kommt drauf an, ne? Also manche Kanäle, wenn die richtig groß werden, denen kann das drohen. Aber wir machen ja, das sagen wir ja immer wieder, wir machen das ja mit einem Trick. Also der Trick ist ja, dass wir Informationen zusammensuchen, die vielfach auch in etablierten und Leitmedien irgendwo versteckt sind. Die liegen da. Also wenn man uns wegen so etwas sperrt, dann müsste man beispielsweise auch die ARD oder so sperren. Wird nicht passieren, aber...
Ja, ich bin da eigentlich auch ganz guter Dinge. Vor allem, je weiter wir uns von medizinischen Informationen entfernen, desto weniger wird uns vorgeworfen, wir würden uns medizinischen Falschinformationen annähern. Das heißt, Corona war ein großes Thema. Ich kann mir gut vorstellen, dass Kriegsverbrechen ein ähnlich großes Thema sein könnte. Das ist aber eher eine strafrechtliche Frage. Mhm. Und das nächste große Thema ist dann die in Abrede stellen des CO2-gemachten, menschgemachten Klimawandels. Dafür könnte es in den nächsten Jahren mal wieder Zensur geben.
Weißt du, wie man medizinische Falschaussagen von 2021 heute nennt?
Realität.
Exakt.
Und ich behaupte mal, dass wir auch schon eine gewisse Erfahrung in diesem Business haben und auch in der satirischen Politikberichterstattung. Und darum weiß ich schon, dass ich sagen kann, dass ich Baerbock für eine Kriegsversprecherin halte. Und ich kann auch meine Meinung zum Thema Butscha insofern sagen, dass ich sage, wenn Annalena Baerbock mit Butscha argumentiert und meint, dass wir deswegen Leoparden und andere Waffensysteme liefern müssen, dann kann ich schon sagen, dass man das auch genau andersrum argumentieren kann. Dass man mit Butscha argumentieren kann, dass wir auf keinen Fall weitere Waffen liefern dürfen,
richtig,
sondern dass wir jetzt an den Verhandlungstisch gehen müssen.
Ja.
Und wir haben seine Rede heute nicht als Webtipp, darum sage ich auch nicht, von wem die Rede kommt. Aber die werden wir wahrscheinlich nächste Woche als Webtipp hier präsentieren.
Richtig.
Er hat nämlich sehr eindrucksvoll gesagt, dass die Mutter, die um ihren Sohn in Butscha weint, ein unglaublich fürchterliches Schicksal ist. Und wenn diese Mutter jetzt gebraucht wird von westlichen Politikern, um zu sagen, dass wir diesen Krieg weiter eskalieren müssen und weiter Waffen liefern müssen, um dieser Mutter gerecht zu werden, dann ist es eigentlich die Perversion ihres Schicksals.
Ja.
Denn damit sorgt man dafür, dass es nicht nur eine Mutter von Butscha gibt, sondern dass es diese Mutter auch in etlichen anderen Städten gibt.
Mhm.
Und das ist das entscheidende Argument für Friedensverhandlungen.
Mhm. Kluger Mann, der das gesagt hat, mehr dazu in der nächsten Sendung. Auch mal schön so einen Cliffhanger zu machen. Ne?
Eine haben wir noch. Kurzer Tipp für alle Berliner in der nächsten Zeit. Bitte hebt doch eure alten Plakate und T-Shirts der Corona-Demos auf und nehmt sie mal wieder mit, wenn sich Leute festkleben. Dann stellt die Schilder einfach vor ihre Nasen oder setzt euch mit den T-Shirts daneben und macht ein paar Fotos.
Mhm.
Und wenn noch einer eine Reißflagge von Opa liegen hat, stellt die doch auch dazu und lichtet sie ab. Dann ist der Spuk schneller vorbei, als Peter Kelly im Grabe rotieren kann. Das kommt von Jörn Brodersen Mastering. Also auch das natürlich eine satirische
Idee.
Aussage. Und die zeigt halt viele Themen auf. Ne?
Ja, klar.
Also wenn auf einmal eine Reichsflagge von irgendwem da hingepackt wird, dann sind das offensichtlich ja alles Reichsbürger oder Nazis.
Mhm.
Und dementsprechend ist das vorbei. Das ist schon ganz interessant. Wir sagen heute nichts zur Berliner Abgeordnetenhauswahl. Ich sage auch nicht, wo ich meine drei Hakenkreuze gemacht habe.
Ja.
Ich liebe es, AfD-Fans zu verarschen. Die sind so dermaßen auf Zack. Da gibt es gleich wieder Kommentare. Wo ich meine Kreuze gemacht habe, werde ich übrigens nicht verraten. Allerdings haben wir ja tatsächlich auch eine Abstimmung gemacht unter euch. Und
ja,
da kam über 40% Zustimmung für die AfD raus vor der Berliner Wahl.
Ja.
Dazu vielleicht an anderer Stelle nochmal. Aber dass diese Klimakleberei möglicherweise negative Einflüsse hatte auf die Regierungskoalition, das ist durchaus denkbar.
Oder auch der ganze Murks, den sie sonst verzapft haben. Aber diese Demonstrationen sind eigentlich eine schöne Überleitung zu unserem zweiten Teil, für unseren zweiten Themenblock. Und den möchte ich mit einer Frage an Benjamin ganz gerne einleiten. Sag mal, Benjamin, wenn jemand beispielsweise für den Erhalt unserer Demokratie auf die Straße geht, wenn er sich dabei gegen Diskriminierung und gegen Grundrechtseinschränkungen ausspricht, ist das dann jetzt gut oder schlecht?
Ja, ich würde erstmal grundsätzlich sagen, finde das sogar sehr gut.
Mhm.
Aber Marcel, was wäre denn, wenn bei solch einer Demonstration jemand mitläuft, den man da eigentlich gar nicht haben möchte?
Mhm.
Zum Beispiel jemand, der als waschechter Rechtsradikaler bekannt ist.
Oh ja, dann ist der Erhalt unserer Demokratie selbstverständlich falsch, Diskriminierung wichtig und Grundrechtseinschränkungen völlig legitim. Es nennt sich dann, glaube ich, Kontaktschuld. Und das haben wir während der Corona-Maßnahmen natürlich zuhauf erlebt.
Das Ganze geht aber auch andersherum und wir nennen das jetzt mal Themenschuld. Mhm. Bin ich als Politiker für den Kurs der Bundesregierung, für den Kurs der EU und der NATO, dann ist das natürlich super und ich habe perfekte Karrierechancen.
Ja, bin ich dagegen, dann bin ich entweder bei den Schmuddelkindern von der AfD oder natürlich gehöre ich vielleicht zum abtrünnigen Teil der Linken, kann ja auch sein. So oder so habe ich eigentlich keine Chance auf ein Regierungsamt und die Leitmedien, die schreiben mich sowieso in Grund und Boden.
Bin ich als Journalist gegen die Putins, die Trumps, die Melonis oder die Xi Jinpings dieser Welt, dann habe ich beste Karrierechancen.
Berichte ich stattdessen beispielsweise über Impfnebenwirkungen, über Friedensinitiativen oder gar über Fehltritte der aktuellen US-Regierung, ja, dann ist es völlig egal, wie angesehen ich vorher gewesen bin, dann ist die Karriere quasi zu Ende.
Glaubt ihr nicht? Meint ihr, wir hätten das vielleicht etwas überspitzt formuliert? Na, dann schauen wir doch mal auf unser Beispiel. Es ist ein aktueller Fall, den sicherlich einige von euch auch mitbekommen haben. Es geht um den US-Journalisten und Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh.
Hersh galt viele Jahre als Reporterlegende. So hatte er die US-Folter im Gefangenenlager Abu Ghraib aufgedeckt. In den vergangenen Jahren geriet er allerdings zunehmend in die Kritik.
So erfahren auf dem YouTube-Kanal der Stuttgarter Zeitung.
Oh, das klingt jetzt aber gar nicht gut. Mhm. Warum ist denn diese Reporterlegende so in Kritik geraten? Ich meine, wenn ich mir seine Vita so anschaue, dann ist er ja quasi Günther Wallraff hoch 10 in den Vereinigten Staaten, halt nur regierungskritischer.
Dazu weiß die Stuttgarter Zeitung auch noch was zu sagen.
Ihm wurde unter anderem eine vermeintliche Nähe zum syrischen und zum russischen Regime vorgehalten. Außerdem kritisieren Experten im aktuellen Fall, dass er nur eine Quelle anführen kann.
Ach herrje, und genau zu diesem aktuellen Fall werden wir jetzt kommen. Der hat eigentlich eine riesige Sprengkraft. Ja. In den deutschen Medien wird das allerdings eher abfällig oder abwertend ganz am Rande thematisiert.
Ja, erinnert ihr euch noch an diese große Sache hier?
Diese neuen Bilder der schwedischen Küstenwache zeigen die Lecks über den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Am Montag hatten Seismologen in Dänemark und Schweden Explosionen in der Nähe der jetzigen Lecks registriert. Die dänische Regierung spricht von Sabotage.
Die offiziellen Ermittlungen zu dem Fall, die dauern ja an. Politik und Medien hierzulande, die hatten ja aber schon direkt quasi unisono Russland als möglichen Drahtzieher benannt. Eine westliche Regierung als Drahtzieher, das ist natürlich völlig ausgeschlossen. Ich würde sogar sagen, es ist eine Verschwörungstheorie.
Oh, dann wissen wir Bescheid. Pfui. Und das bringt uns nun zu diesem ausführlichen Artikel, den Seymour Hersh am 8. Februar auf seiner Website sowie in Auszügen in diversen US-Medien veröffentlicht hat. Wir hatten den auch am gleichen Tag als eine der ersten alternativen Plattformen in Deutschland dann auch an euch geschickt, und zwar bei Telegram. Mhm. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch auf Telegram verfolgt. Und der Kanal heißt Basta Berlin zusammengeschrieben. Mhm. Der Titel dieses Artikels heißt How America Took Out the Nord Stream Pipeline.
Wie Amerika die Nord Stream Pipeline ausgeschaltet hat. Untertitel: Die New York Times nannte es ein Mysterium, aber die Vereinigten Staaten veranlassten eine verdeckte Seeoperation, die bis heute ein Geheimnis war.
In diesem Artikel stellt Hersh dann äußerst detailliert und chronologisch dar, welche Informationen er dazu hat, wie US-Präsident Joe Biden sowie US-Militärs und die CIA die Zerstörung dieser Pipelines von langer Hand geplant und schließlich durchgeführt haben sollen.
So heißt es etwa, Zitat: Im vergangenen Juni platzierten Taucher der Marine, die unter dem Deckmantel einer weit verbreiteten NATO-Mittsommerübung namens Belltops 22 operierten, den ferngezündeten Sprengstoff, der 3 Monate später 3 der 4 Nord Stream Pipelines zerstörte, so eine Quelle mit direkter Kenntnis der operativen Planung.
Und hier kurz der Ablauf der Operation, wie ihn Seymour Hersh anhand seiner Quelle im Weißen Haus beschreibt. Im Dezember 2021 trifft sich eine neu gegründete Taskforce im Weißen Haus, um darüber zu beraten, was die USA im Fall einer Invasion Russlands in der Ukraine unternehmen würden.
Dabei wurde auch der Wunsch des US-Präsidenten besprochen, die Nord Stream Pipelines außer Gefecht zu setzen, weil diese russischen Energielieferungen nach Europa und vor allem nach Deutschland, die waren irgendwie immer schon ja, so ein wirtschaftlicher Dorn im Auge der USA.
Denkt euch einfach mal das Video, wo Joe Biden in Gegenwart von Bundeskanzler Olaf, vergessen, wie er heißt, Scholz, gesagt hat, wir werden das schon aus dem Geschäft nehmen. Die Navy schlägt bei dem Treffen vor, ein neuartiges U-Boot dafür einzusetzen. Die Air Force schlägt vor, Bomben mit einer verzögerten Fernzündung über den Pipelines abzuwerfen. Die CIA gibt dann zu verstehen, dass die Operation unbedingt geheim bleiben muss.
Klar, this is not kiddie stuff, it's an act of war, soll der CIA-Vertreter gesagt haben. Also das ist kein Kinderkram, das wäre ein Kriegsakt. Man einigt sich dann darauf, dass Tiefseetaucher, die in Panama City in Florida stationiert sind, die Operation durchführen sollen.
Anfang 2022 erklärt die CIA dann gegenüber der Taskforce, man habe nun eine Möglichkeit gefunden, wie die Taucher bei der Operation vorgehen sollen. All das passierte also noch vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs.
Ja, aber man brauchte dann irgendwie einen Partner vor Ort, um diese geheime Mission dann eben auch vor Ort durchführen zu können. Deswegen reiste dann eine kleine US-Delegation im März vergangenen Jahres nach Norwegen, um dann mit der dortigen Navy und im Rahmen der NATO-Verträge eine Zusammenarbeit zu vereinbaren.
Nach einem Go von Joe Biden nahm man dann im Juni die NATO-Übung Battletops als Vorwand. Und während offiziell die Entschärfung von Unterwasserminen geprobt wurde, sollen die Taucher dann den Sprengstoff angebracht haben.
Versehen mit einem 48-Stunden-Timer.
Aber Moment mal, Marcel, 48 Stunden, ist das nicht ein bisschen auffällig, wenn 48 Stunden nach einer US-Übung vor Bornholm dann auf einmal so eine Sprengladung losgeht?
Das soll sich dann auch in letzter Sekunde Joe Biden gedacht haben. Deshalb plötzlich die Order aus dem Weißen Haus, Timer entfernen, wir brauchen eine Fernzündung, die man nicht orten kann und die auch noch Wochen oder sogar Monate später zur Explosion führen kann.
Allerdings nicht direkt mit einem roten Knopf im Oval Office. Am 26. September schien für die USA dann der richtige Zeitpunkt gekommen. Und so soll dann auf Befehl ein Flugzeug der norwegischen Marine bei einem Überflug das Signal ausgelöst haben. Und das sah dann kurz danach so aus.
Diese Unterwasseraufnahmen wurden von der schwedischen Zeitung Expressen veröffentlicht. Die Bilder sollen die drastischen Schäden an der Leitung Nord Stream 1 in der Ostsee zeigen. Dafür wurde nach Angaben der Zeitung eine Unterwasserdrohne am Montag in eine Tiefe von etwa 80 Metern geschickt. Laut dem Bericht der Zeitung fehle ein mindestens 50 Meter langer Abschnitt der geborstenen Gaspipeline Nord Stream 1 oder sei unter dem Meeresboden begraben.
Doch die Frage aller Fragen ist doch, wie wahrscheinlich ist dieses Szenario und wie glaubwürdig sind Seymour Hersh und seine Quelle? Die CIA und das Weiße Haus, die haben die Story natürlich prompt dementiert. Damit ist das Ding ja durch.
Ja, die Nachdenkseiten haben mich geprankt.
Ja, ich war auch kurz überrascht. Ja, ja, ja.
Überschrift, Seymour Hersh liegt komplett falsch in etwa. Und dann ganz klar, also die CIA hat dementiert, damit ist das jetzt vom Tisch. Und alle, die gedacht haben, da könnte vielleicht was Wahres dran sein, das sind einfach bloß naive Idioten,
ja,
so wie wir beide oder ihr vielleicht auch. Nach drei Sätzen dachte ich mir, sag mal, das sind jetzt aber nicht mehr meine Nachdenkseiten. Ich schreibe sofort eine WhatsApp an Albert Müller. Ist das Albert? Albrecht Müller?
Albrecht.
Albrecht Müller, so geht's nicht. Habe ich gemerkt, das war Satire.
Und zwar eine gute. Ja, eine gute, ja.
Das Magazin Wall Street Online hat darüber auch mit Volker Hellmeier gesprochen, Chefvolkswirt der Netfonds AG, USA-Kenner und ehemaliger Chefanalyst der Bremer Landesbank. Und der hat da was Interessantes dazu gesagt.
Da kann man drüber diskutieren. Ein Nixon hat gelogen, Watergate, ein Clinton hat gelogen, Lewinsky, ein Ronald Reagan hat es nicht so mit der Wahrheit in der Nicaragua-Contra-Affäre. Und wir könnten das Ganze fortsetzen mit Bush, Irakkrieg etc. pp. Es bleibt damit offen, wir können es nicht legen, aber es gibt sehr viele Indizien, die in diese Richtung weisen.
Natürlich ist das denkbar. Und natürlich würden die USA das nicht zugeben, ist doch klar, wenn man denen da auf die Schliche gekommen wäre. Doch was passierte in den deutschen Leitmedien plötzlich? Der bisherige Vorzeigejournalist wurde diskreditiert, damit die USA mit ihrem Dementi so ein bisschen glaubwürdiger wirken.
Und da haben wir gleich mehrere Beispiele für euch. Noch Anfang 2019 titelte die Süddeutsche Zeitung: Ein begnadeter Einzelkämpfer. Seine berühmteste Geschichte wäre aus staatsbürgerlicher Feigheit fast nicht erschienen und John Lennon erkannte er einfach nicht. Über die Memoiren des Großreporters Seymour Hersh.
Ja, und auch sonst ist dieser Artikel ein absolutes Loblied auf Seymour Hersh. Aber was ist denn das hier? Am 9. Februar dann plötzlich dieser Artikel hier in der Süddeutschen. Die Schattenseiten eines Star-Reporters. Seymour Hersh deckte die wohl größten Kriegsgräuel in Vietnam auf und wurde dadurch als Journalist weltbekannt. Seinen jüngsten Stücken haftet jedoch immer mehr der Geruch der Konspiration an.
Konspiration. Mhm. Ein weiteres Beispiel. 2016 schreibt der Spiegel unter der Überschrift »Hacktivisten aller Länder« über ein Treffen von investigativen Journalisten. Da heißt es: Der in Chicago geborene Seymour Hersh wird dabei sein, jener legendäre amerikanische Enthüllungsjournalist, der 1969 weltbekannt wurde, weil er das Massaker von US-Soldaten in dem vietnamesischen Dorf My Lai aufdeckte. 2004 gehörte er zu den Journalisten, die die Folterung von Irakern durch US-Personal im Bagdader Abu Ghraib-Gefängnis enthüllten.
Ja, einfach legendär. Hm. Ja, aber am 9. Februar ist dann plötzlich im Spiegel dies hier zu lesen. US-Journalist sieht USA hinter Nord Stream-Sabotage. Der umstrittene US-Journalist Seymour Hersh schreibt in einem schwach belegten Blog-Eintrag, die USA hätten die Nord Stream-Pipelines gesprengt. Die russische Propaganda nutzt die Behauptung bereits für ihre Zwecke.
Seymour Hersh, erst legendär, dann umstritten. Und damit übrigens der Anti-Buster Berlin. Wir sind zuerst umstritten und dann legendär.
Toi, toi, toi.
Selbstverständlich ist auch Wikipedia dabei. Ich meine, das Problem von Wikipedia ist ja folgendes. Wir sind damit alle aufgewachsen, haben das mit der Muttermilch aufgesogen. Aber die wenigsten von uns, also ihr wahrscheinlich schon und wir auch, aber die wenigsten von unserer Gesellschaft haben irgendwann mal eine kritische Ebene mit der Wikipedia geschlossen. Mhm. Und so denkt man ja, dass das auf jeden Fall die Wahrheit sein muss, was da steht. Und dann gucken wir mal, was jetzt die neue Wahrheit bei Seymour Hersh ist. Mhm. Wir lesen. Seine jüngeren Veröffentlichungen, unter anderem zur Tötung von Osama bin Laden und zu Giftgasangriffen in Syrien, wurden mit Verweis darauf, dass diese weitgehend auf wenigen anonymen Quellen basieren, kritisiert.
Ja, aber Benjamin, also erstens geht dieses Zwei-Quellen-Prinzip für Journalisten ja bei Whistleblowern nicht unbedingt. Häufig hast du halt nur einen. Und zweitens war diese Bin Laden-Geschichte, die war doch schon 2015. Warum zeigst du das denn jetzt?
Weil wir mal in den Wikipedia-Eintrag zu Seymour Hersh schauen wollen und ihn jetzt auch einblenden, wie er noch im Dezember vergangenen Jahres ausgesehen hat. Tada! Dank unserer Wayback-Machine können wir das sehen. Nichts von Bin Laden und Syrien, nichts von anonymen Quellen oder Kritik. Das kam dann erst im Februar nach dieser Veröffentlichung zur Nord Stream 2-Sprengung und Einsprengung dazu.
Ei der Daus. Mhm. Ja, und auch die Fernsehmedien, die mischen natürlich bei der Diskriminierung ja, und Diskreditierung kräftig mit. Der transatlantisch geprägte Nachrichtensender Welt, der lädt zur Klärung der Schuldfrage zur Sprengung den sogenannten Demokratie-Experten Alexander Görlach von der New York University, die laden den ein und die fragen den dann Folgendes.
Ja, wir haben es gerade schon vorgetragen, der Vorfall ist bekannt, allerdings jetzt diese eine Quelle, dann auch noch eine anonyme Quelle, aber immerhin ein Artikel, der in der Times erschienen ist in Amerika. Was ist also dran an diesen Vorwürfen?
Ja, blöd, nur eine Quelle. Na, dann wollen wir doch mal hören, was Alexander Görlach so zu sagen hat. Übrigens, Herr Görlach ist nicht nur Demokratieexperte, wie es die Welt nennt. Er ist auch Autor für die NZZ und die New York Times, außerdem Mitglied der Atlantikbrücke und FDP-Mitglied. Ist aber nur am Rande. Also, was hat jetzt genau Demokratieexperte Görlach als Antwort parat?
Sie haben es ja auch schon angesprochen, so eine Quelle und die ist unbestätigt. Ich habe das gestern, war das ein Retweet von Edward Snowden. Der ist ja nun hier in den USA persona non grata, seit einem Jahr russischer Staatsbürger. Das heißt also, diese Amerika ist an allem schuld, was ja Wladimir Putin genauso wie Xi Jinping sozusagen zu ihrem täglichen Mantra fast gemacht haben. Das wird quasi jetzt halt auch über diesen Beitrag nochmal gespielt.
Ach so, ja, nee, weil der Whistleblower Edward Snowden die Geschichte glaubwürdig findet und ja, mit dem Bericht russische Propaganda untermauert wird, dann kann das alles überhaupt nicht stimmen. Das ist ja interessant.
Also, dass Edward Snowden russische Propaganda unterstellt wird, weil er ja in Moskau Asyl gesucht hat, mittlerweile, glaube ich, auch die Staatsbürgerschaft übernommen hat. Gut, das ist natürlich ein einfacher Kniff und das kann man auch so argumentieren. Wisst ihr was, Freunde? Mir wäre es auch viel lieber, wenn Edward Snowden mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft hätte. Ja. Wenn wir ihn hier aufgenommen hätten. Mhm. Zum Beispiel auch Julian Assange. Das hätte man ja eigentlich mal machen können, oder? Es wäre natürlich eine Breitseite gewesen gegen diejenigen, deren Verbrechen durch die beiden aufgedeckt wurden. Und zwar die Vereinigten Staaten von Amerika. Ist aber nicht, kann ich nicht. Jetzt von jemandem, der der Atlantikbrücke nahesteht oder Mitglied ist, nicht wirklich verlangen. Hm. Und wir schauen jetzt mal auf den Deutschen Bundestag. Und da haben die sogenannten Schmuddelkinder auf diesen Bericht reagiert. Und das kann ja nur die AfD sein, das können ja nur Teile der Linken sein. Und zwar der Teil rund um Sarah Wagenknecht und Sevin Dadelen. Hm. Aber sag mal, Marcel, die Bundesregierung ermittelt doch weiter im Fall dieser Sprengung. Was sagen die denn zu diesem Artikel?
Nix, gar nichts. Also wie das häufig im politischen Berlin so ist, da wird mit sehr vielen Worten nichts und gar nichts gesagt. Am 10. Februar, da war wieder eine Regierungspressekonferenz mit so den Vertretern und Sprechern aller Ministerien. Mit dabei war auch wieder der YouTuber Thilo Jung und der stellte diese kurze und vielleicht auch etwas naive Frage.
Würde uns die Bundesregierung mitteilen, falls es die Amerikaner waren?
Boah, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Hm. Es antwortet die stellvertretende Regierungssprecherin Christine Hofmann. Zur Info, Frau Hofmann hat früher übrigens für die FAZ und den Spiegel gearbeitet.
Das ist eine komplett hypothetische, weit von der Realität entfernte Frage. Deshalb würde ich die sicherlich nicht beantworten an dieser Stelle.
Ja, war klar. Ja. Nachfrage Thilo Jung.
Ich bin mir sicher, wenn es die Russen waren und sie das belegen können, dann werden sie uns das garantiert sagen. Mich interessiert, ob sie uns, egal wer es war, es erklären werden.
Nimm das, Frau Hofmann. Oder wie jetzt? Oder was jetzt?
Das sind so viele Konjunktive in dem Satz, den Sie benutzt haben, dass ich da gar nicht, das gar nicht entwirren kann. Aber es ist ja, wie gesagt, die Bundesregierung beschäftigt sich ja auf verschiedenen Ebenen mit diesem Fall und der Generalbundesanwalt ermittelt. Also insofern sind wir damit ja beschäftigt.
Boing, nichts gibt's, gar nichts. So, war klar. Übrigens, einige Parlamentarier, die hatten sich bereits beklagt, dass ihnen die Bundesregierung über ihren Informationsstand zur Sprengung keinerlei Material zukommen lässt. Also die Regierung, die schweigt und mauert sogar gegenüber dem Bundestag.
Auch darauf wurde Frau Hofmann angesprochen und ihre Antwort, die Bundesregierung habe den Unmut zur Kenntnis genommen. Aber ansonsten kein Kommentar.
Ja, super, ja. Aber versteht uns nicht falsch. Also auch wir wissen nicht, ob Seymour Hersh in seinem Bericht jetzt die Wahrheit geschrieben hat, wer seine Quelle ist. Das wissen wir nicht. Es geht uns ja auch mehr darum, aufzuzeigen, wie schnell ein Mensch diffamiert werden kann, wenn seine Aussagen eben nicht dem Mainstream entsprechen. Und ja, natürlich dann die Glaubwürdigkeit untermauert wird.
Ist ja auch interessant. Ich meine, Seymour Hersh sagt, der Ami war's und bezieht sich da auf eine Quelle. Wie viele Leute haben denn gesagt, der Russe war's? Ohne jede Quelle.
Richtig. Ja,
und leider. Ganz ehrlich, bei den Sachen, die er da aufgezeigt hat, da müsste es doch eigentlich im Interesse der deutschen Bundesregierung sein, jede Einzelheit in diesem Artikel zu hinterfragen. Mhm. Sich das anzuschauen und mit den Vereinigten Staaten darüber zu sprechen, sie zu konfrontieren. Ich meine, schließlich wurden ja hier Pipelines in Milliardensummenhöhe erstmal aufgebaut und dann in die Luft gesprengt. Mhm. Und als Regierungsvertreter sollte man da doch durchaus mal nachfragen.
Ja, uns ist natürlich auch klar, dass selbst wenn sich das jetzt alles bewahrheiten sollte, die USA möglicherweise öffentlich sogar zugeben würden, dass sie es gewesen sind und es sogar handfeste Beweise dann gäbe, dann wird es wahrscheinlich nachträglich wieder nur von Seiten der deutschen Regierung heißen, Sprengung unter Freunden, das geht gar nicht.
Ja, schade. Und Konsequenzen hätte es vermutlich auch nicht. Nee. Aber ich sag mal so, der Fall ist unglaublich interessant. Mhm. Denn was Seymour Hersh da in den Raum stellt, ist ja nicht nur, dass da unser Pipeline-Projekt in die Luft gesprengt wurde, sondern dass es auch with a purpose passierte. Also mit dem Willen, den Deutschen die Alternative zu nehmen und die Deutschen weiter in Richtung Kriegsunterstützung für die Ukraine zu treiben. Und das ist eine ganz entscheidende Sache in der Geschichte, in der Weltgeschichte, in der deutschen Geschichte und in der Weltgeschichte, das kann ich euch versprechen.
Und die Frage, die ja auch noch im Raum steht, ist, wusste eigentlich Olaf Scholz von den Plänen? Wahrscheinlich detailliert nicht, aber er war ja kurz bevor diese Pläne dann Gestalt angenommen haben im Weißen Haus und hat mit Joe Biden gesprochen. Ich meine, das könnte ja durchaus da auch ein Thema gewesen sein. Alles nur Mutmaßungen, Verschwörungstheorien.
Richtig. So kann es ja nicht gewesen sein.
Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Aber Gleiches, was wir jetzt erzählt haben, das mit den Diffamierungen und mit dem Madigmachen von Menschen, weil sie andere Themen vertreten, das sehen wir aktuell noch bei einem anderen Thema. Und da geht es eben auch darum, dass sich einige Menschen gegen den Kurs des Westens und gegen den Kurs der Leitmedien stellen. Und das sorgt auch für ganz schön Aufmerksamkeit.
Es geht um ein Manifest für den Frieden und da geht es ganz zentral auch um diese beiden Damen.
Wir sind beide der Meinung, dass endlich Schluss sein muss mit dem Sterben und der Zerstörung in der Ukraine und dass man das nur erreicht, wenn man verhandelt und nicht noch mehr Waffen liefert.
Und wir waren der Meinung, es muss jetzt endlich was passieren, sonst werden demnächst noch Kampfjets geliefert. Deswegen haben wir gemeinsam ein Manifest für Frieden geschrieben, was schon sehr viele unterschrieben haben und was auch noch viel unterschrieben werden kann. Und wir rufen auf zu einer großen Friedenskundgebung am 25. Februar in Berlin am Brandenburger Tor um 14 Uhr.
Sagen Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Ihre Petition gegen weitere Waffenlieferungen und für diplomatische Verhandlungen hat bereits hunderttausende Unterschriften. Mit dabei unter anderem gehört zu den Erstunterzeichnern der CSU-Politiker Peter Gauweiler.
Oh, der ist aber auch nach rechts abgedriftet.
Die Theologin Margot Käßmann.
Oh, fehlgeleitet, die Frau.
Der Satiriker Martin Sonneborn.
Ach, jetzt überlassen wir schon Clowns unsere Außenpolitik.
Der Musiker Reinhard May.
Oh, realitätsferner Hippie.
Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero.
Ach, diese Querdenkerin.
Ja, oder auch der Schauspieler Henry Hübchen und Katharina Thalbach.
Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Marcel. Aber es ist das nicht unser aller Leisten? Ich meine, Frieden und Krieg, das ist doch unser aller Leisten. Es geht doch darum, dass das Morden auch mal aufhören kann.
Ja, ja.
Und egal wie.
Also diese Aussagen, die stammen ja auch nicht von mir oder von uns. Das sind alles Aussagen, die ich auf Twitter oder in Beiträgen gelesen habe. Und zwar zu diesen Personen, die dort unterschrieben haben als Erstunterzeichner. Und all die, die gelten jetzt hochoffiziell zum Beispiel als Putin-Versteher, Russland-Troll, aber bestimmt auch rechts. Tja.
Ja, und ich kann euch sagen, wir haben mittlerweile so viel Zutrauen in unsere Urteilsfähigkeit, dass wir euch auch mal dazu unsere Meinung sagen können. Und das machen wir ja auch mittlerweile in jeder Sendung. Mhm. Wir finden das jedenfalls ein Engagement, was man zur Kenntnis nehmen soll. Und wir werden das insofern unterstützen, dass wir die große Friedensdemonstration am 25. Februar auch besuchen werden.
Definitiv.
Ja. Wir beide sind auf jeden Fall dabei und ich hoffe, dass wir uns dabei nicht sehen, weil ich hoffe, dass da Zehntausende und gerne auch Hunderttausende auf die Straße kommen und dass ein Gewimmel ist von Menschen, die das Richtige wollen und für ihre Meinung einstehen, das so groß ist, dass wir uns da gar nicht sehen können. Und das ist übrigens der Tag, an dem meine Mutter 70. Geburtstag feiert und ich werde sagen, Pech gehabt, Mama, oder willst du Krieg?
Oder will sie mit? Ne? So, es ist ein schöner Geburtstag. Es ist unser herrlicher Geburtstag mit so vielen Gästen.
Oder?
Ne? Ja.
Und ich werde sie alle dazu bringen, dass sie Happy Birthday to you singen.
Ja, ich bin wirklich mal gespannt. Mehr dazu dann auch nochmal in der nächsten
Bastard. Aber fest steht, wir lassen uns nicht für dumm verkaufen und wir lassen uns unsere Meinung nicht verbieten.
Ja, und so soll es nämlich auch bleiben. Und damit kommen wir eigentlich auch zu unserem heutigen Webtipp, denn da geht es auch wieder um Medien. Es geht um eine mögliche Zensur und um die Meinungshoheit.
Such doch einfach mal im Internet nach einem Artikel bei der Berliner Zeitung. Und zwar mit der Überschrift: Das Zulassungsdesaster, Lobbyarbeit und Rechtsbruch im Fall der mRNA-Präparate.
Ja, wenn ihr das macht, dann gelangt ihr zu einer Seite, auf der zumindest zum Stand der Aufzeichnung hier Folgendes zu lesen ist. In eigener Sache. Die Berliner Zeitung plant Wiederveröffentlichung von Das Zulassungsdesaster mit Gegenrede. Ein Gastbeitrag zur Corona-Debatte wurde von der Redaktion vorerst entfernt. Der Text wird bald wieder mit Gegenrede veröffentlicht.
In diesem Artikel ging es um schwere Mängel bei der Entwicklung und Zulassung der Corona-Impfstoffe. Diese Mängel aus Sicht der 8 Mediziner und Experten wurden dort dokumentiert.
Man könnte ja jetzt meinen, dass 8 Mediziner schon irgendwie eine gewisse Meinungsbreite. Aber nein, es braucht auf jeden Fall jetzt noch eine Gegenrede, damit das da veröffentlicht wird. Wir finden, ihr solltet euch mal selbst eine Meinung bilden. Und deswegen haben wir den Artikel mit unserer Wayback-Maschine einfach mal wieder sichtbar gemacht und den Originalartikel unter unserem YouTube-Video auch nochmal angehangen. Schmökert mal rein. Es geht einfach darum, sich selbst neutral mal eine Meinung zu bilden.
Richtig. Und die Wayback-Maschine ist dann heute unser Webtipp. Dann könnt ihr damit selber mal spielen oder kann man immer wieder nützliche Sachen mitfinden.
Ja. Und wir kommen zum Schreddern?
Unbedingt.
Genau. Und das ist, glaube ich, ein Zuschauer- Post
ja, gewesen, absolut, ne? Richtig. Also mehrere Zuschauer haben uns geschrieben, Leute, guckt doch mal, was gerade mit Daniele Ganser los ist. Daniele Ganser, also Historiker aus der Schweiz, euch sicherlich gut bekannt. Der ist gerade auf Deutschland-Tour und immer wieder werden ihm die Auftrittsorte versagt und es gibt immer wieder Diskussionen darüber, ob er auftreten darf oder nicht. Mhm. Unter anderem wird das auch von politischen Parteien vorangetrieben in Dortmund und da könnt ihr mal einmal raten, welche Parteien das so gewesen sein könnten. Und dann gibt es eine Umfrage in der HAZ.
Mhm. Hannoversche Allgemeine Zeitung.
Ja, benennt sich, glaube ich, bald um in Hetz. Jedenfalls, wenn man sich diese Umfrage mal anschaut. Was meinen Sie? Soll die Stadt Hannover den Verschwörungsideologen Daniele Ganser im Kuppelsaal auftreten lassen?
Hm.
Die Fragestellung deutet bereits auf eine typische Fragestellung der Hetz hin. Und jetzt haltet euch mal fest, welche Antwortmöglichkeiten es gibt. Also soll Daniele Ganser da auftreten? Ja, das mag einem nicht gefallen, aber schließlich gibt es Meinungsfreiheit. Nein. Die Verbreitung möglicherweise antisemitischer Inhalte sollte die Stadt nicht auch noch fördern? Oder, das kann ich nicht beurteilen, ich kenne Ganser nicht.
Ja, was ist mit den Leuten, die sagen, ich gehe hin, ich finde den super, es kommt,
das kam nicht vor?
Nicht vor.
Ja, nein. Richtig.
Das ist richtig. Aber gut, Daniele Ganser, der hat damit immer schon zu kämpfen gehabt. Ich habe mit ihm auch mal in, jetzt überlege ich gerade, wo das war, in Kaiserslautern, in der Nähe von Kaiserslautern mit ihm sprechen können, wo er auch gesagt hat, also der musste auch mit seiner Familie viel durchmachen, die natürlich hinter ihm steht, weil er wusste, er fliegt da von der Uni. Er fliegt da von der Uni und der hat sich das ausgesucht. Aber wer ihn kennt und wer ihn mal erlebt hat, auch bei Vorträgen, ich finde, er ist eloquent und man kann ihm gut zuhören. Netter Kerl ist er eigentlich auch.
Und darum wird die Hetz heute geschreddert.
So nämlich. Aber nicht hetzen. Ja. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Ich hoffe, wir konnten euch wieder eine Menge an Informationen kredenzen heute. Denn schließlich geht's ja darum,
die Bereitschaft, sich immer wieder auch selbst in Frage zu stellen und Vorsorge, Vordenken, Neudenken als Grundpfeiler von Sicherheit zu verankern.
Ja, danke, Frau Baerbock. Sie hat vermutlich selbst jetzt nicht ganz verstanden, was sie damit jetzt gemeint hat. Oder es waren mal wieder viele bunte Worthülsen, wie wir sie von unseren Politikern ja leider gewöhnt sind.
Ja, viele bunte Worthülsen, die produzieren wir hoffentlich für euch nicht. Ich glaube, in unseren Worthülsen ist immer Schmackofatz-Info drin.
Uns hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht.
Genau.
Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Die letzte Folge war mal wieder ein Zuschauererfolg.
Ja.
Wir haben mehrere hundert Abonnenten dazu gewonnen.
Toll.
Und wenn ihr da noch nicht dabei seid, dann freuen wir uns auch, wenn ihr mal Abonnent werdet von diesem Kanal. Na, die ist gratis, die BZ nicht. Die BZ beträgt 18,36, kann aber auch mehr sein, kann auch weniger sein. Und wenn ihr wollt und gerade einen Euro übrig habt, dann könnt ihr die natürlich entrichten. Überweisung, PayPal, Patreon, das ist in der Videobeschreibung zu finden. Mhm. Wenn ihr das partout nicht findet, dann schreibt uns gerne eine E-Mail, barsterberlin@t-online.de und diese E-Mails werde ich sicherlich finden, auch in dieser Woche.
Und ganz wichtig auch, ich habe das nämlich auch letzte Woche gesehen, dass wieder drunter kommentiert wurde, dass das Video auch viel geteilt wurde und das hilft uns natürlich auch, wenn es mal in irgendwelcher Kanäle kommt, wo man uns beiden Nasen, Wumms 1 und 2 immer noch nicht kennt, ist ja eine Schande, also gerne mal irgendwo teilen, kommentieren, das lesen wir. Und wir freuen uns über jeden Kommentar.
Die nächste Folge ist dann die Folge 164 und dieser Tag ist ja wirklich spektakulär. Es ist der 23.02.23. Hm. Die 23 ist ja, glaube ich, eine ganz besondere Zahl für den einen oder anderen da draußen. Mal gucken, was da kommt. Es ist darüber hinaus noch ein Tag vor diesem ein Jahr Krieg. Mal gucken, womit wir uns da beschäftigen.
Und vielleicht 2 Tage nach Karneval.
Ja, wunderbar. Vielleicht beschäftigen wir uns aus Pietätsgründen ja einfach mal mit dem Karneval.
So.
Und Herr Jopper kommt als Leopard.
Tada!
Mein Name ist Benjamin Golme. Bis nächste Woche.
Tschüss. Mein Name ist Marcel Jopper. Bis dahin und tschüss.
Basta Berlin, der alternativlose Podcast.